Sapho Papyrus, 7. Jahrhundert vor Christus, gelesen von Anuk Lam Anuk. Der Traum, die Geschichte derart zu prägen, dass sich auch Jahrhunderte nach dem eigenen Tod noch Menschen an einen erinnern, war lange Zeit einer, den nur Männer träumen durften. Für die Frauen des antiken Griechenlands, die keinerlei Einfluss auf das öffentliche Leben hatten, stand von vornherein fest, dass man sie vergessen würde. Und wahrscheinlich fanden die meisten sich damit auch widerstandslos ab. Nicht so Sapho. Um 603 vor Christus beschloss sie, auf der schönen Insel Lesbos sitzend, etwas größenwahnsinnig, dass es für sie anders laufen würde. Sapho, geliebt bist du, von mir begabt mit hoher Kunst, wirst du genannt bei allen Menschen, soweit das Licht der Sonne reicht, schreibt sie, oder? Doch an uns wird mancher sich später erinnern. So unwahrscheinlich diese Selbstprophezeiung damals war, sie behielt Recht. Kaum ein weiblicher Name der Geschichte ist in unserem Alltag so präsent wie ihrer. Lesbisch sind Frauen, weil Sapho auf Lesbos lebte. Beziehungen sind saphisch, weil man ihr solche Beziehungen zu Frauen nachsagte. Und das, obwohl man recht wenig über sie weiß und nur einige ihrer Gedichte für die Lyra, eine Art Harfe, überlebt haben. Ein Großteil ihres einst umfangreichen Werks, ganze 9 Bände, sollen im 3. Jahrhundert vor Christus beim Brand der Bibliothek von Alexandria verschwunden sein. Ein weiterer Teil wurde wohl im Mittelalter als zu anzüglich empfunden und deshalb zerstört. Am wildesten ist allerdings, was man später in Ägypten mit ihren Gedichten anstellte. Man nutzte die Papyrusrollen, auf denen sie geschrieben hatte, um Pappmaché für Särge zu machen und Krokodile auszustopfen. Mit der Kunst von Frauen ging man sehr lange Zeit sehr komisch um, das wissen wir ja. Manche bedauerten das schon früher. Der deutsche Philosoph und Frühromantiker Friedrich Schlegel zum Beispiel schrieb: Hätten wir noch sämtliche saphische Gedichte, vielleicht würden wir nirgends an Homer erinnert. Ganz so weit gehen muss man vielleicht gar nicht. Sapho hätte den knapp 100 Jahre vor ihr lebenden Homer, mit dem man sie gerne vergleicht, nicht ersetzt, warum auch. Sie hätte ihn ergänzt. Was sie schrieb, bietet so etwas wie ein weibliches Gegenmodell zum heroischen und teilweise doch sehr testosterongeladenen Epos der Odyssee. Die gelehrte Sapho interessierte sich wenig für Reiter, Fußsoldaten und Schiffe. Was sie umtrieb, war, welche Umstände die schöne Helena dazu bewegt hatten, ihren Mann und ihre Heimat für Troja zu verlassen. Der Ruf des eigenen Herzens, also die Liebe. Lieber will ich schauen den Schritt des Mädchens, lieber dieses leuchtende Antlitz sehen, als die Pracht der libyschen Reiter, waffenstarrende Kämpfer, schrieb sie. Männer schreiben über Kampf, Frauen über Liebe, das klingt nach Klischee, in diesem Fall war es aber nun mal so. Irgendwer hat einmal gesagt, Sapho sei im Grunde ein früher Hippie gewesen. Was sie predigte, sei eine etwas poetischer formulierte Version von Make Love, Not War. Und vielleicht stimmt das sogar. Eroberungen, Kämpfe, muskulöse Männer mit scharfen Säbeln. All die heroischen Geschichten, die unsere Kultur bis heute prägen, interessierten sie nicht. Was sie begeisterte, war die Sinnlichkeit, das Schöne, Zarte und Sanfte. Wir wissen ja, dass sich im frühen 19. Jahrhundert in westlichen Kulturkreisen die lächerliche Idee durchsetzte, Frauen seien gegen sexuelle Begierde immun und wenn es ihnen doch mal überraschenderweise Spaß machte, zu schamhaft, um darüber zu sprechen. Weibliche Lust zu benennen und zu beschreiben, erscheint uns heute manchmal brandneu, so als seien wir die Ersten, die sich das trauen. Sapho beweist, dass wir uns damit überschätzen und es durchaus schon immer, schon Jahrhunderte vor Christus, Frauen gab, die nicht nur Lust empfanden, sondern auch kein Problem damit hatten, diese zu artikulieren. Es gibt kaum eine Anthologie erotischer Poesie, in der nicht irgendeine Sapho-Strophe erscheint. Sie ist die erste uns bekannte Dichterin, die ihren Körper geistig abtastete und beobachtete, was in ihr passiert. Wenn schon dein Anblick oft meine Stimme jeden Laut gleich verschlug, die Zunge lähmte und mir die feinen Feuer, Stiche jagten unter die Haut, mit beiden Augen sehe ich nichts und es dröhnt und brandet dumpf in den Ohren. Schweiß in Strömen rinnt mir herab. Den ganzen Körper hat ein Zittern erfasst. In knapperer Form schön ist auch, Eros hat meine Sinne erschüttert, wie ein Sturm bergabwärts in Eichenfeld. Man hat viel darüber spekuliert, wem Sapphos Liebe nun galt. War sie lesbisch, war sie bi, war sie keins von beiden? Ein paar Jahrhunderte lang hieß es, sie habe sich eines jungen Fischers wegen ins Meer gestürzt. Nur glaubt man heute, dass diese Geschichte irgendwann erfunden wurde, um Sappho von dem Vorwurf der Homosexualität zu befreien und ihre Kunst ohne schlechtes Gewissen genießen zu können. Sicher ist, dass sie zu einigen ihrer Schülerinnen eine enge Beziehung unterhielt und sehr litt, wenn diese sie wieder verlassen mussten. Man kann sich Sapphos Mädchenkreis ein bisschen so wie in Alma Tadamas leicht kitschigen Gemälden vorstellen. Junge Mädchen sitzen unter der Sonne von Lesbos auf einer Terrasse und lauschen den Worten ihrer Lehrerin. Ihre Schülerinnen waren betuchte Mädchen aus dem ganzen Mittelmeerraum, die vor der anstehenden Hochzeit von Sappho in Sachen Tanz, Musik, Poesie und Benehmen unterrichtet werden wollten. Ihre Ausbildung war eine Schule der Weiblichkeit, nur dass die selbstbewusste Weiblichkeit, die diese freidenkende und freiliebende Lehrerin vertrat, sich sehr vom gängigen Ideal der griechischen Welt, sehr von der unterworfenen, stillen, im Verborgenen lebenden Frau unterschied. Insofern hat Sappho nicht nur Gedichte hinterlassen, sondern auch einen Samen gesät, der sich im Laufe der Zeit fortpflanzte und in den Jahrhunderten darauf das Auftauchen von Dichterinnen und Denkerinnen wie Erina und Hypatia möglich machte. Nicht umsonst gaben lesbische Künstlerinnen, besonders die der 1920er Jahre, sie später gerne als Referenzpunkt an. Manchmal, so beweist Sappho, bedarf es keines Epos, um die Dinge zu verändern. Ein aus dem Bauch eines ausgestopften Krokodils gefischter Papyrusfetzen tut es auch.